Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Satans letzte Täuschungen. Im Markus-Evangelium lesen wir: Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Heute wollen wir uns die Frage stellen: Welche Täuschungen erwarten uns am Ende der Zeit? Und wie möchte Gott uns davor beschützen? Wir wünschen Ihnen gute Gedanken beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bogenhofens, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelrunde heute. Wir werden einige spannende Themen uns anschauen. Wie verführt Satan in der Endzeit? Es geht um zwei spezielle theologische Themen auch. Was passiert nach dem Tod? Wie ist das mit Sabbat, Sonntag, mit dem Ruhetag? Und ich denke, wir werden auch im Hinterkopf immer diese Frage stehen haben, wie können wir uns auf diese Zeit vorbereiten? Ich stelle euch kurz unsere Runde hier vor. Ganz links von mir Raphael und René, Heinz und Christian und mein Name ist Hannes. Ich darf euch einladen zu einem gemeinsamen Gebet. Herr Jesus, wir wollen die Offenbarung aufschlagen. Wir wollen verstehen mit unserem Verstand und auch mit unserem Herzen. Wir brauchen aber auch deinen Heiligen Geist. Wir als Leute, die hier über dein Wort nachdenken und diskutieren. Aber ich bitte dich auch für unsere Zuhörer und Zuseher, dass auch sie diesen Heiligen Geist verspüren und verstehen können. Herr Jesus, ich bitte dich, begleite uns in unserer Diskussion heute. Amen.
Amen.
Meine Lieben, schlagen wir Offenbarung Kapitel 12 auf und lesen wir hier den Vers 9. Es geht hier um die Gemeinde, aber es geht auch um den Drachen, um den Gegenspieler. Und jetzt schauen wir einfach hier zu diesem Vers 9. Heinz, darf ich dich bitten, Kapitel 12, der Vers 9.
Also aus der Schilderung des Kampfes zwischen Michael und dem Drachen. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dorthin geworfen.
Mir geht's jetzt um diese Verführung. Erste Frage, wen verführt Satan hier laut diesem Bibeltext?
Ja, die ganze Welt.
Mhm.
Steht ja so da.
Was heißt verführen? Was bedeutet das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht Satan so grundsätzlich vor? Wir werden uns dann diese zwei Themen noch im Einzelnen anschauen. Aber wie arbeitet Satan, wenn er verführt?
Die erste Begebenheit haben wir ja im ersten Buch Mose. Da sehen wir, dass die Schlange Wahrheit sagt, aber sie leicht verdreht, auch immer gerne Zweifel sät und eigentlich den Charakter Gottes in Frage stellt. Und ich glaube, man könnte sagen, durch die ganze Bibel hindurch tut das Satan. Er versucht, die Menschen von Gott wegzubringen, indem er ein falsches Bild von Gott vermittelt mit seinen Lügen.
Mhm. Also Jesus nennt ihn ja auch Vater der Lüge. Viel Wahrheit und ein bisschen Lüge ist trotzdem schlussendlich Lüge. Habt ihr noch weitere Ideen, wie Satan so vorgeht, um uns zu verführen?
Bei Verführung muss ich immer an diesen Werbespruch denken: die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja? Also der Begriff zart in dieser diesem Werbespruch, der verharmlost die Versuchung eigentlich und löst eigentlich positive Gefühle aus. Und ich glaube, dass Satan auch oft so arbeitet, dass er eigentlich eine Sache verharmlost, dass er versucht, die positiven Dinge einer Sache, die man tun soll, in den Vordergrund zu stellen, dass man sich die Konsequenzen auch vielleicht in dem Augenblick nicht bewusst macht und dass Satan so sein Ziel erreicht.
Denkt er so ans Mittelalter, nicht? Wie hat man sich den Satan vorgestellt? Pferdefuß, Schwefelgestank und jeder hat gewusst, den kann ich leicht besiegen. Verharmlosung.
Ich denke, es hängt auch im Deutschen, ist es drinnen, und das kann man auch so verwenden, dass man jemanden in eine falsche Richtung führt. Fair wäre die negative Vorsilbe, nicht? Da wird jemand geführt, aber er wird verführt in eine andere Richtung, als es eigentlich beabsichtigt ist von Gott. Und das bedeutet, er will immer was anderes, als Gott will. Und er will uns da hineinziehen. Und das ist die Verführung. Und er verkauft das so, dass wir dann noch denken, wir hätten einen Gewinn dabei.
Versuchung und Verführung sind ja zwei unterschiedliche Wörter. Wir verwenden sie manchmal ziemlich synonym. Aber hier im Griechischen steht das Wort planao. Das heißt, in die Irre führen, täuschen. Das Wort Planet ist damit verwandt. In der Antike hat man schon gewusst, wenn man da mit dem Schiff zum Beispiel unterwegs war, in der Nacht, ich kann mich nicht an diesen Planeten orientieren. Die sind immer woanders. Die sind keine Fixsterne. Die führen mich in die Irre. Die verführen mich. Die täuschen mich.
Hier in Offenbarung 12, Vers 4 sehe ich, dass Satan, wo es noch um die Engel geht, mit seinem Schwanz einen dritten Teil der Sterne des Himmels, also die Engel, mit auf die Erde nimmt. Das ist der Schwanz, der verführt. Und da denke ich dann in Jesaja 9, Vers 14, wo dieser Schwanz konkret ausgelegt wird. Da hören wir, ich nehme noch Vers 13 dazu, Jesaja 9, Vers 13 und 14. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweige und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Und da haben auch diese Art der Verführung oder der Manipulation. Er tritt hier auf als jemand, der geistlich ist, der eigentlich im Namen Gottes spricht und ist doch ein falscher Prophet. Und wenn wir uns einen weiteren Fortgang ansehen, besonders in Kapitel 13, sehen wir dann den großen falschen Propheten, der aufkommen wird, das zweite Tier, das durch seine Zeichen und Wunder in prophetischer Manier dafür sorgt, dass die ganze Welt verführt wird. Genau das, was Satan hier eben auch zugeschrieben wird.
Dieses Tier wird ja dann auch als falscher Prophet, im Griechischen Pseudoprophet, ja, also ein Lügenprophet bezeichnet. Also Manipulation, Verharmlosung, also das sind immer so Dinge, die eigentlich zu einer Gruppe gehören. Warum macht Satan das überhaupt? Warum ist er so interessiert daran, uns in die Irre zu führen, zu täuschen, zu belügen? Warum macht er das? Was ist seine Motivation? Er müsste doch wissen, dass er eigentlich den Kampf verloren hat. Warum tut er das trotzdem?
Ich glaube, dass das der blanke Hass ist. Er weiß, dass er verloren hat. Das wird hier in Kapitel 12 auch ganz deutlich nach diesem Krieg im Himmel. Er weiß, er hat nur noch eine kurze Zeit. Der Krieg ist verloren. Aber da können wir nicht erwarten, dass er jetzt vernünftig handelt und sagt, ich ziehe mich zurück, da ist nichts mehr zu holen, lassen wir doch die lieben Menschen in Frieden, die können ja nichts dafür. Sondern er ist so zornig auf Gott, dass er alles, was Gott wichtig ist, eben die Menschen zerstören möchte. Und so geht er hin und versucht, so viele wie möglich mit in den Abgrund zu reißen, weil er es ihnen, also uns, einfach nicht gönnt, dass wir gerettet werden, während er verloren ist.
Das Böse ist nicht logisch, sage ich immer.
Genau.
Der Hitler hat auch gewusst, das kann man nicht mehr gewinnen. Der Krieg ist zu Ende. Und trotzdem schickt er noch Leute weiterhin in den Tod. Das Böse ist nicht logisch und vernünftig.
Das Wesen des Bösen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch das, was man sieht, diesen Hass. Es ist nicht nur so sehr die Menschen ausgerichtet, sondern eigentlich Gott ausgerichtet. Möchte Gott so viel Schmerzen bereiten, wie nur möglich. Und ich finde das eigentlich schrecklich, aber es ist, zeigt aber auch die Liebe Gottes für uns. Also indem wir sehen, wie hart Satan uns angreift, sehen wir eigentlich auch die Liebe Gottes, weil das ihn ja am meisten verletzt. Das ist auch eine interessante Sichtweise.
Ich schlage vor, kommen wir zu diesen zwei großen Themenbereichen, in denen wir hier in der Lektion lesen. Schauen wir zu Offenbarung Kapitel 16. Da werden also hier diese bösen Mächte auch erwähnt, die hier in diesem Kampf involviert sind. Offenbarung 16, lieber Christian, darf ich dich bitten, die Verse 13 und 14 zu lesen.
Ja. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich Fröschen. Diese sind Teufelsgeister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen.
Mhm. Wir haben hier also drei Elemente, drei Phänomene, die wir schon aus der Offenbarung natürlich kennen. Wer ist hier der Drache?
Ja, Satan.
Das ist Satan. Wer ist dann dieses Tier?
Das erste Tier aus Offenbarung 13, das Meertier.
Und wer ist dann dieser falsche Prophet?
Das ist das zweite Tier.
Das ist das zweite Tier. Also wir haben hier drei, die sich zu einer unheiligen Dreieinigkeit verbinden und hier diese Lüge verbreiten. Wenn wir dann zum Vers 19 noch kurz schauen, auch wenn der in der Lektion jetzt nicht erwähnt wird, dort steht, und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde von Gott gedacht. Das sind also drei und jetzt zerfallen sie wieder in drei Teile. Offensichtlich besteht Babylon genau aus diesen drei Teilen. Jetzt lesen wir noch Offenbarung Kapitel 18, den Vers 23. Und da haben wir noch einen zusätzlichen Aspekt, der hier genannt wird. René, darf ich dich bitten, Offenbarung Kapitel 18, der Vers 23.
Ja, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt.
Zauberei, das ist für mich hier das Stichwort. Wir haben das Dämonische, wir haben die Zauberei, und so wird verführt und in die Irre geführt. Kommen wir noch einmal auf diese Dämonen zu sprechen. Was sind Dämonen?
Das sind abgefallene Engel, die zu Satan gehören.
Mhm. Manche glauben, das sind verstorbene Menschen, die hier so als Geister wiederkehren. Habt ihr das schon einmal irgendwo auch gehört?
Mhm.
Ja? Also die Bibel ist hier klar. Das sind die bösen Geister, das sind die abgefallenen Engel. Und jetzt überlegen wir weiter, welche Eigenschaften haben denn die so?
Also in den Evangelien wird ja viel erzählt von den Dämonen, nicht? Es wird ja gesagt, dass Jesus Macht hatte über die bösen Geister und dass er sie ausgetrieben hat. Und im Zuge der Evangelisation seiner Jünger hat er diese Macht auch seinen Jüngern gegeben. Es sind offensichtlich böse Geister, böse Engel, die den Menschen quälen. Und es ist etwas Metaphysisches eigentlich. Warum quälen die den Menschen? Das ist einfach, gibt es auch keinen logischen Grund dafür. Das Böse freut sich am Bösen. Vielleicht kann man das so erklären. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind gottesfürchtig, dann würden die am liebsten alles tun, um uns zu quälen. Das ist eine Hasskomponente, die da zu Buche schlägt, die wir nicht wirklich erklären können.
In den Evangelien sind es meistens dann Menschen, die eben besessen sind oder krank sind und die von diesen bösen Mächten befreit werden müssen. Soll man sich vor diesen Dämonen fürchten?
Also ohne Jesus ja, ganz klar. Wir haben gar keine Chance gegen sie und sie sind sehr gefährlich und bösartig. Wenn wir als Christen das Ganze aber beantworten müssen, dann wissen wir sind unter einem höheren Schutz, einem größeren. Und Jesus hat eine ganze Legion von Dämonen geboten und sie haben voller Angst, voller Furcht ihn zitternd gebeten, dass sie doch in Schweine hineinfahren dürfen. Also es zeigt das Machtgefälle. Und wenn wir wissen, dass Jesus auf unserer Seite steht und uns schützt.
Und wir auf seiner.
Genau, von daher müssen wir dann keine Angst haben, nein.
Also die magische Angst vor der Mitternachtsstunde oder so, das ist alles Aberglaube, nicht?
Mhm.
Aber das bedeutet nicht, dass wir uns einfach sorglos auf Begegnungen mit diesen Mächten einlassen können. So. Also wir sollten das schon ernst nehmen. Das ist kein lustiges Ding. Damit macht man keinen Spaß. Aber es kann natürlich passieren, dass man als Christ, Nachfolger Jesu, mit sowas in Berührung kommt. Aber dann vertrauen wir auf Jesus und auf seine Macht. Wir suchen das nicht, aber wir haben auch keine Angst.
In manchen Religionen sind ja Böse und Gut gleich stark, so Yin und Yang. Aber in der biblischen Religion ist das Gute definitiv stärker als das Böse. Und darum, wenn wir uns auf die Seite Jesu schlagen, brauchen wir keine Angst haben. Ich habe Respekt davor, ich will damit gar nicht konfrontiert sein, weiß aber, Jesus ist stärker und der Sieger.
Ich glaube, hier verwendet Satan ja auch eben eine Täuschung, indem das Ganze hier ein Stück weit verharmlost wird, indem wir es ja überall in den Medien sehen, was einfach als auch etwas ganz Natürliches und Normales dargestellt wird, haben wir auch nicht mehr diesen Respekt davor. Denken, wir können es auch begegnen ohne Gottes Hilfe oder so. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine sehr starke Methode von Satan, um Menschen auch zu verführen. Die Gefahr eigentlich, also die Menschen erkennen die Gefahr nicht, indem sie sich eigentlich begeben, wenn sie sich damit beschäftigen.
Du hast ganz am Anfang was erwähnt, diese Urlüge Satans damals im Garten Eden. Kommen wir darauf noch einmal zu sprechen. Was sagt denn Satan zu Eva?
Werdet sein wie Gott.
Ja.
Also dieses Streben des Menschen nach mehr, nach, nach Gottgleichheit, nach Möglichkeit. Das steckt da sehr drin.
Du wirst nicht sterben.
Du wirst nicht sterben?
Er verneint ganz klar, dass Sterben Sterben heißt. Sterben heißt weiterleben auf einer höheren Daseinsstufe. Nicht? Das ist das, was Gott ihnen nicht gönnt, weil er eben missgünstig ist. Und das ist die Darstellung Gottes als missgünstig. Und er, Satan, gibt halt aus freien Händen, gibt er uns die Unsterblichkeit und lässt uns ewig.
Zumindest die Erkenntnis, nicht unbedingt die Unsterblichkeit. Über die kann er zum Glück nicht verfügen. Ja,
das tut er aber so, als ob nicht.
Genau, das ist wieder diese Manipulation und Lüge und so weiter. Also das Thema, was passiert nach dem Tod, ist kein neues Thema. Das ist ein Urthema, würde ich jetzt einmal sagen. Das fängt schon ganz am Anfang auf den ersten Seiten der Bibel an. Warum ist es für die Leute so schön zu glauben, dass nach dem Tod doch nicht alles aus sei, sondern die Seele entfleucht und hier im Jenseits ein schönes Leben führen kann?
Ja, irgendwie hängt man ja doch an seinem Leben und will auch vielleicht nicht wahrhaben, dass der Tod mal eines Tages kommt. Oder er kommt zwar, das weiß man, aber wenn man dann glauben kann, dass man in irgendeiner anderen Ebene noch weiterleben kann, auch ohne, sagen wir mal, dass man viel dafür machen muss, sondern einfach mehr oder weniger automatisch kommt man in irgendwelche anderen Sphären, das ist sicherlich zunächst mal ein sehr verlockender Gedanke.
Es ist angenehm, so zu denken und zu glauben.
Ich glaube, dass der Mensch von Natur aus eine Aversion gegen den Tod hat. Wir akzeptieren den Tod nicht. Es ist uns so hineingelegt, dass eigentlich das Leben für uns das Erstrebenswerte und Normale ist. Und jetzt kommt aber der Tod als Folge der Sünde und die Frage ist, wie antworte ich auf diese Bedrohung? Und des Teufels Antwort ist, hab keine Angst, du bist sowieso von etwas erfüllt, was ewig wird und nicht umgebracht werden kann.
Noch sogar schöner ist als jetzt.
Und Gottes Antwort ist, dass er sagt, das Problem, das du hast, ist, du kannst nicht unsterblich sein aus dir selbst. Du wirst sterben. Deine einzige Hoffnung ist die Auferstehung. Und dann steht also die Hoffnung auf Auferstehung gegen die Überzeugung von der unsterblichen Seele. Das sind die zwei Sachen, die sich nicht vertragen. Und der eben auf die unsterbliche Seele vertraut, vertraut darauf, dass in sich etwas Göttliches ist. Der auf die Auferstehung vertraut, weiß, in uns ist alles sterblich. Wir vertrauen auf Gott und auf seine Zusage, dass er uns wieder herausreißt aus dem Grab.
Das ist also ein starker Kontrast. Die zwei Themen, Auferstehung und unsterbliche Seele, die sind nicht kompatibel. Das eine passt nicht zum
anderen. Nicht wirklich, denn wenn ich jetzt an die unsterbliche Seele glaube, was hat dann die Auferstehung noch für eine Rolle zu spielen? Das ganze Konzept Wiederkunft, Auferstehung ist nicht mehr logisch im Fall der unsterblichen Seele. Im Fall des Todes aber, wo ich begraben werde, ist es eben die göttliche Antwort auf unser Problem. Mhm.
Wenn doch jetzt die Bibel, weder das Alte noch das Neue Testament, eine unsterbliche Seele vertritt, woher kommt dann in der Christenheit diese Überlegung, dass die Unsterblichkeit der Seele praktisch ein Faktum ist? Fast alle Christen glauben ja das so. Woher kommt das, wenn es nicht aus der Bibel kommt?
Das kommt höchstwahrscheinlich aus der griechischen Philosophie. Da ist der Gedanke schon lange präsent gewesen, bei Pythagoras vermutlich schon vorher, über Platon dann in Hellenismus verankert und dann über den Neuplatonismus schließlich wieder so in der fast schon Spätantike in die Kirche mit hineingegangen, als große Scharen des Volkes, des römischen Volkes, plötzlich christlich geworden sind, weil es einfach für die Karriere bedeutend gewesen ist, weil es einfach angesagt war, kam dieses Denken auch immer mehr mit hinein. Und dazu kommen dann noch gewisse Stellen in der Bibel, die so wirken, als wäre die Rede von einer natürlichen Unsterblichkeit. Solche Texte haben wir ja auch, die nicht so leicht zu verstehen sind. Und beides miteinander kombiniert, also diese Haltung im Volk, diese Philosophie, die schon lange gegeben war, zusammen mit einzelnen Texten, die missverständlich sein können, dann entwickelt sich daraus eben leicht auch so eine Theologie, die tief verwurzelt ist in vielen christlichen Kirchen.
Ich habe mal gelesen, einerseits kommt es eben über die griechische Philosophie, Plato ist da vielleicht der Hauptvertreter, aber andererseits soll es damals in der Antike schon auch Verbindungen zum fernen Osten gegeben haben, also dieses buddhistische, hinduistische, dort hat man ja auch die Seele, die so wichtig ist, dass also hier beide Komponenten in der alten Kirche dann in das Christentum eingedrungen sind.
Bei den Ägyptern haben wir das ja auch und bei anderen antiken Hochkulturen,
richtig,
ja, wo es eine ganz klare Vorstellung gab von dem Weiterleben nach dem Tod.
Mit anderen Worten, diese unsterbliche Seele ist eigentlich nicht biblisch, weder jüdisch noch christlich ursprünglich, sondern die ist eigentlich heidnischen Ursprungs. Das muss man ganz klar deutlich sagen. Welche Gegenargumente hätten wir jetzt? Du hast schon vorher dieses große Konzept Auferstehung genannt. Das passt einfach nicht dazu. Das macht keinen Sinn, die zwei verknüpfen zu wollen. Habt ihr jetzt, wir sind ja auch in der Offenbarung hier, habt ihr aus der Offenbarung irgendwelche Hinweise, dass diese zwei Konzepte nicht wirklich zu verbinden sind, dass das keinen Sinn macht?
Du meinst Texte, die zeigen, dass die Auferstehung die einzige Hoffnung ist?
Dass der Mensch nach dem Tod tatsächlich tot ist.
Also ich denke da zum Beispiel in Offenbarung 20, genau, da ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Und da lese ich in verschiedenen Versen, ich fange jetzt mal bei Vers 6 an, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. In Vers 9 lese ich dann, das Feuer vom Himmel fällt und alle verzehrt, die außerhalb der Stadt sind, die zu Satan gehören. Und dann höre ich noch einmal in Vers 14, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Es ist nicht die Rede von der ewigen Qual, es ist die Rede von dem zweiten Tod. Also es gibt schon nach dem Tod für jeden erstmal ein Weiterleben, nicht direkt, aber mit einer Auferstehung. Entweder mit der ersten, das sind die Erlösten, oder mit der zweiten am Ende der 1000 Jahre, die Gottlosen. Sie erhalten ihr Urteil und dann werden sie noch einmal vernichtet und sind dann für ewig tot. In dem Sinne gibt es ein ewiges Schicksal, aber eben nicht die Qual, sondern den Tod.
Tod ist das Ende des Sterbeprozesses. Die Qualen, das wäre ein Sterbeprozess. Aber wenn dann hier steht, es ist ein zweiter und offensichtlich dann endgültiger Tod, dann heißt das für mich, dann ist es aus, dann ist Schluss. Dann gibt es kein ewiges Leben mehr, in welcher Form auch immer, für diese Bösen.
Und wir haben noch den Text Offenbarung 14, Vers 13, wo es heißt, dass die Toten in dem Herrn...
Hast du den gerade aufgeschlagen?
Ja.
Dann lies doch gleich vor.
Ja, ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Also das heißt, die Toten sterben. Und wenn man jetzt auch den gesamtbiblischen Kontext hinzunimmt, dann weiß man also, Sterben und Tod, das ist eben für das erste Leben was Endgültiges. Und dieses Ausruhen, das legt auch wieder den Gedanken des Schlafes nahe, der auch in der Bibel vorkommt. Das also eine Periode ist, wo der Mensch keinen Anteil hat, bevor dann an der Auferstehung auferweckt wird.
Schlaf ist ein Zustand des Unbewussten. Wie unsere Kinder noch klein waren, meine Frau hat immer gesagt, ich staune über dich, du hörst sie nicht schreien, du schläfst. Ich habe nichts mitgekriegt, so nach dem Motto. Ja. Offenbarung 14, Vers 13, da sind sie eben die Toten im Herrn. Paulus spricht dann von den Toten in Christus. Das ist offensichtlich ident, das ist das Gleiche. Aber er spricht von den Toten. Die sind tot. Die haben also keinen Zustand des Bewussten mehr.
Ich denke da auch noch an einen Vers in Offenbarung 21, Vers 4. Kapitel 20 haben wir den Abschluss der Weltgeschichte. Wir haben dann die Hölle auch berichtet, was man als Hölle bezeichnen kann, dieses Feuer, das fällt. Aber danach, nachdem das Feuer gefallen ist, kommt Offenbarung 21 mit dem neuen Himmel, der neuen Erde und Vers 4, wo wir hören, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also es gibt das, was man als Hölle bezeichnet, aber die ist nicht ewig. Sie führt hin zu dem zweiten Tod, dem ewigen Tod, und dann ist es aber auch vorbei. Und das, was dann kommt, ist frei von Leid, Geschrei und Schmerz. Da ist kein Platz mehr für so etwas wie eine Hölle und Qual.
Es wäre auch nicht wirklich ein schöner Gedanke, wenn ich jetzt irgendwelche Familienangehörigen da im Fegefeuer oder im Feuer oder in den ewigen Qualen beobachten könnte oder müsste. Ich wäre dann nicht mehr glücklich und zufrieden, so wie das eben Offenbarung 21 hier schildert.
Und denken wir auch an das Problem der Verhältnismäßigkeit. Ich meine, wenn mir Menschen sagen könnten, eine ewige Höllenqual, egal was ein Mensch getan hat, ist nicht verhältnismäßig, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu mehr Gnade fähig sind als Gott. Wie stellt denn Gott das dar? In welchem Licht steht er da, wenn er so agierte? Und tatsächlich hat ja der Glaube an die ewige Höllenqual auch viele Menschen vom Glauben an den biblischen Gott abgehalten. Weil sie gesagt haben, an so einen Gott kann ich nicht glauben, der so etwas machen würde.
Am Leid der Unterlegenen freut und ergötzt. Ja, genau, ja. Ich habe einmal vor einigen Jahren mit einem katholischen Pfarrer über diese Frage der ewigen Qualen diskutiert und habe ihm dann die Frage gestellt, wie ist denn das mit der Liebe Gottes, die er vorher immer so betont hat in dem Gespräch, wie ist denn das mit der Liebe Gottes vereinbar? Und dann hat er gesagt, das ist wirklich ein Problem und hat das sozusagen zugegeben. Wenn wir jetzt von unserer Adventgemeinde einmal wegschauen, wie schaut das in den anderen Kirchen aus? Was glauben die, was passiert hier nach dem Tod?
Vielleicht fangen wir mal mit dem Leichtesten an, mit der katholischen Kirche. Denn die katholische Kirche hat ja eben gerade dieses Denken von der unsterblichen Seele ganz stark in ihrer Theologie verankert. Sie haben allerdings das recht kreativ ausgeformt, würde ich mal sagen. Da gibt es zum Beispiel so etwas wie das Purgatorium, das Reinigungsfeuer. Also die Möglichkeit für die, die es hier auf dieser Erde noch nicht geschafft haben, durch die Sakramente und durch entsprechende gute Taten, sich den Lohn so zu erarbeiten, dass sie gleich in den Himmel gehen. Die werden noch fertig gereinigt. Und hier haben wir den Gedanken, dass Leid den Charakter verfeinert. Ein Gedanke, der der Bibel so in dieser Art, Leid ohne Zweck, einfach nur um Schmerz zu empfinden, das ist der Bibel fremd, ist dort aber gegeben. Davon abgesehen gibt es natürlich dann auch das ewig brennende Feuer, was nicht mehr der Reinigung dient, sondern einfach nur der Strafe. Und das ist das, was eigentlich als Hölle bezeichnet wird. Und da gibt es keine Wiederkehr. Das ist dann auf ewig.
Aber ist nicht das Thema Hölle auch bei konservativen Christen, bei den Evangelikalen durchaus ein Thema, mit dem sogar in der Missionspredigt sehr stark gearbeitet wird. Wenn du dich nicht bekehrst, dann landest du dort eben in dieser Hölle. Was glauben die anderen Christen?
Es gibt auch eine Reihe von Christen, denke ich, die glauben an die Allversöhnung am Ende der Zeit. Dass also das Leben hier zwar zunächst mal zwei Gruppen vielleicht schafft, aber am Ende ist Gott doch so gnädig und überzeugt auch die Bösen, dass es eigentlich kein Problem ist, dass die dann sich auch noch bekehren, irgendwie ganz spät und auch noch dann alle Menschen in Harmonie miteinander leben können. Also diese Ernsthaftigkeit, die auch immer wieder in den Aufrufen Jesu und in den Aufrufen der Apostel zum Ausdruck kommt, dass das Leben jetzt entscheidend ist, wo man die Ewigkeit verbringt, das wird ignoriert.
Wenn ich so in die Christenheit schaue, dann habe ich den Eindruck, die Zeugen Jehovas und wir sind die Letzten, die sozusagen hier nicht diese unsterbliche Seele vertreten. Eigentlich merkwürdig, dass hier mehr oder weniger die ganze Christenheit einer falschen Lehre nachläuft. So gesehen, finde ich, ist das ein wichtiges Thema auch für uns jetzt in der Endzeit.
Auf alle Fälle, da gibt es viele verschiedene kreative Interpretationen. Die Allversöhnung wäre eines, um das mit Gottes liebendem Charakter wieder zu vereinen, wobei man fragen muss, ob das so liebevoll ist, wenn alle gleich behandelt werden am Ende, während wir manche haben, die wirklich keinerlei Gleichbehandlung verdienen. Nicht in dem Sinne, dass wir, nehmen wir mal Hitler als ein banales Beispiel, dass wir mit ihm gemeinsam dann beim Abendmahlstisch im himmlischen Tempel sitzen werden. Ist eine absurde Vorstellung. Das hat mit Liebe und Gerechtigkeit auch nichts mehr zu tun. Andere wieder gehen so weit zu interpretieren, dass die Hölle nichts anderes als eine Gottesferne sei. Man wird also irgendwo weiterleben, gibt es dann häufig keine so genaue, konkrete Vorstellung, aber es geht irgendwo weiter, aber eben ferne von Gott. Und damit ist es nicht das volle Glück, das die empfinden, die Gott nahe werden. Da würde aber vermutlich auch nur ein Christ sagen, dass es nicht das volle Glück ist. Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die hätten damit sicherlich auch kein Problem. Und für die kann das dann auch so ein rettender Strohhalm sein. Okay, geht's wenigstens so irgendwie weiter.
Wir haben ja da im Offenbarungstext von diesen Dämonen auch gelesen. Und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn da jetzt ein Dämon, dem ich sehr viel zutraue, in Form der verstorbenen Mutter erscheint. Die redet so wie meine Mutter, die bewegt sich so wie meine Mutter, schaut so aus wie meine Mutter, spricht genauso freundlich und liebevoll zu mir, wie es meine Mutter früher getan hat. Das wäre tatsächlich eine gewisse Herausforderung für mich. Ich stelle mir das jetzt einfach so ein bisschen kindlich vor. Dann müsste ich mich tatsächlich nicht auf meine Sinneswahrnehmung, sondern auf das verlassen, was die Bibel sagt, dass die Menschen mit dem Tod wirklich tot sind. Und das, kann ich mir vorstellen, wird in der allerletzten Endzeit tatsächlich noch einmal ein Thema sein. Wechseln wir zum anderen großen Thema. Der Tag der Verehrung. Hesekiel Kapitel 8. Schlagen wir das gemeinsam auf. Hesekiel Kapitel 8. Und wir sind da in einer schrecklichen Situation. Viele Teile des Volkes glauben nicht mehr an den wahren Gott. Und da wird uns eine Szene, wenn man das durchliest, das ganze Kapitel vor Augen geführt, wo eben im Tempel Gottes Leute nicht zum Tempel hinbeten, sondern in eine andere Richtung. Darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Kapitel 8, Hesekiel 8, Vers 16.
Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und siehe, im Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Sie warfen sich nach Osten hin, anbetend vor der Sonne nieder.
Warum beten die die Sonne an? Juden haben doch nicht die Sonne angebetet. Wie kommen die auf die Idee, hier sogar im Tempelbezirk die Sonne anzubeten?
Die Sonne ist für die heidnischen Religionen ein Lebensspender im Sinne von nicht ohne Sonne gedeiht nichts und so weiter, hat mit der Fruchtbarkeit in der Natur zu tun und so weiter. Und in den heidnischen Religionen, wirklich auf dem ganzen Erdkreis, spielt diese Sonne als eine Hauptgottheit eine Rolle. Mhm. Und diese Religionen, die Sonne ist auch nicht bei uns im Deutschen, ist die Sonne weiblich, nicht? Aber in all diesen Kulturen ist die Sonne männlich, der Lebensspender und so weiter. Und das hat so etwas wie, eigentlich ist ja Gott unser Lebensspender, nicht? Und dann kommt die Schlange und stiehlt uns das Leben durch die Versuchung Evas im Garten. In den heidnischen Religionen ist die Schlange der Lebensspender. Da könnt ihr zu den Babyloniern gehen, zu den Ägyptern gehen, da könnt ihr in den fernen Osten gehen und bis hin in die beiden Amerikas. Die Schlange ist ein positiv besetztes Symbol, Lebensspender. Und da merkt man, wie praktisch der Teufel im Heidentum seine Sicht der Dinge sozusagen hineinträgt und das verewigt. Und deshalb auch eben diese Verehrung des Sonnengottes.
Zur Zeit von Hesekiel war ja Babylon schon die große Macht. Und Hesekiel schreibt hier auch aus der babylonischen Gefangenschaft heraus. Wenn ich da ein paar Verse vorher schaue, im Vers 14, da gibt's Frauen, die hier geschildert werden, die den Tammuz beweinen. Und in meiner Elberfelder Bibel habe ich hier auch eine Fußnote, die sagt, diese Gottheit stellt in der babylonischen Mythologie die absterbende und wieder auflebende Vegetation dar. So ähnlich wie mit der Sonne. Ich brauche die Sonne und ich brauche hier die Götter, damit alles wächst und gedeiht. Also wir sind hier in einer babylonischen Religion, wenn wir so wollen, auch mit dieser Sonnenverehrung. Denkt, in Babylon wird auch der Mond natürlich verehrt, also diese Planeten, die Sterne, alles, was am Himmel oben ist. Wir sind ja von der Offenbarung ausgegangen. Jetzt gehen wir einfach ein paar Verse weiter zu Kapitel 9, zum Vers 4. Der steht jetzt zwar nicht in unserer Lektion drinnen, aber der passt hier auch gut zum Thema. Hesekiel Kapitel 9, der Vers 4. Heinz, darf ich dich noch einmal bitten, uns das zu lesen?
Der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen.
Wer jammert hier? Wer seufzt und stöhnt hier?
Die nicht mitmachen wollen mit dieser Abgötterei. Die
und was passiert mit denen?
Und die werden sozusagen markiert.
Jetzt denk mal wieder an die Offenbarung. Was passiert in der Offenbarung?
Da werden alle markiert. Die einen so, die anderen so.
Ja, genau, so ist es. Die einen bekommen das Siegel Gottes. Das wären hier die aus Kapitel 9, ja. Vers 4. Und die anderen bekommen dann dieses Malzeichen des Tieres. Das wird dann in den nächsten Lektionen auch noch unser Thema sein. Für mich nur auffällig, wie hier die Sonne angebetet wird im Kapitel 8 und im Kapitel 9 eben dieses Zeichen an die Stirn gesetzt wird. Und wenn wir da noch ein paar Seiten weiterblättern zu Hesekiel Kapitel 20, da lesen wir dann ein paar Dinge, die tatsächlich mit dieser Frage, welcher Tag denn auch der richtige sei, im Zusammenhang stehen. Hesekiel Kapitel 20. Christian, darf ich dich bitten, die Verse 12 und 13 zu lesen? Hesekiel 20, 12 und 13.
Ja. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste. Und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen.
Schauen wir noch einmal zum Vers 12. Der Sabbat ist hier ein Zeichen. Das ist genauso wie im Kapitel 9 schon. Was für ein Zeichen bekommen die an die Stirn? Dort steht es nicht, aber hier wird es mit dem Sabbat verknüpft. Und wenn wir dann noch ein paar Verse weiter springen zum Vers 20, dann haben wir noch einmal hier das Thema Sabbat. René, darf ich dich noch einmal bitten?
Und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich, der Herr, euer Gott bin.
Wir haben jetzt über zwei Themen nachgedacht. Und über Mahlzeichen und Siegel Gottes werden wir noch in der Zukunft weiter nachdenken. Was passiert nach dem Tod? Unsterbliche Seele oder Auferstehung? Welcher Tag ist der richtige Ruhetag? Was ist dieses Zeichen Gottes? Warum, denkt ihr, sind genau diese zwei Themen in der allerletzten Endzeit so prominent und wichtig? Warum genau diese zwei Sachen und nicht irgendetwas anderes?
Ich glaube, dass durch die Vorstellung, dass wir an uns selbst schon unsterblich sind, eine gewisse falsche Sicherheit im Menschen eintritt. Der Mensch fragt sich dann nicht mehr so sehr, wie Gott mich jetzt sieht. Ich habe sowieso die Gabe der Unsterblichkeit in mir und dazu wird oft noch als Draufgabe gegeben die Vorstellung, es wird sowieso nur so ausgehen, dass wir alle gerettet werden. Also, wir sind sowieso unsterblich und am Ende wird uns nichts passieren, so auf diese Art. Und es wird nicht die Frage gestellt, was möchte Gott selbst wirklich? Wenn ich jetzt die Frage nach dem Willen Gottes stehe, dann muss ich sagen, die Bibel lehrt nicht, dass wir unsterblich sind. Sie sagt das Gegenteil. Sie sagt, Gott allein ist unsterblich. Und die anderen zwei Male, wo das Wort Unsterblichkeit verwendet wird, heißt es, die Menschen bekommen sie nach der Auferstehung.
Mit der Auferstehung.
Der Wiederkunft Jesu kriegen sie die Unsterblichkeit. Und ansonsten ist in der Bibel von Unsterblichkeit nie die Rede. Und wenn wir wollten, könnten wir jetzt etliche Texte herausfinden, wo sogar drin steht, dass die Seelen sterben, dass die Seelen tot sind und all das. Das hat keinen biblischen Zusammenhang. Das heißt also, ich sehe hier schon etwas ganz anderes, als die Bibel es mir darstellt. Und beim Sabbat ist es ähnlich. Der Sabbat ist das eine Gebot, bitte versteht mich jetzt nicht falsch, das am wenigsten Sinn macht. Denn wenn ich nicht töte, habe ich die Gewähr, dass auch mich niemand tötet. Und wenn ich nicht stehle, habe ich die Gewähr, dass auch mir niemand was stiehlt. Nicht, das wäre so die Gesellschaft, wie sie Gott sich denkt. Aber das mit dem Sabbat, wieso? Mir kommt vor, dass mit dem Sabbat, das ist einfach eine Justamentsache. Gott sagt, in 6 Tagen habe ich Himmel und Erde gemacht, am 7. habe ich geruht, das ist der Sabbat und ich möchte, dass du das auch tust zum Zeichen, dass wir uns verstehen, dass du zu mir gehörst. Und wenn ich jetzt sage, ja lieber Gott, das ist zwar nett, aber wir könnten das doch anders auch machen, dann heißt das, ich akzeptiere Gottes Forderung nicht, wie er sie stellt. Ich akzeptiere Gottes Darstellung der Geschichte nicht. Ich sage, es geht auch anders. Und da sagt dann Gott, Leute, wir haben uns was ausgemacht. Wo seid ihr jetzt? Es geht also hier, so soll man auch sagen könnte, der Sabbat sei willkürlich. Meine, die Sonntagsgeschichte ist genauso willkürlich, wenn man sagt, es ist eine willkürliche Sache. Aber was wird damit ausgedrückt? Und ich glaube, durch den Sabbat drücken wir aus Treue zu dem Gott, der in der Bibel offenbart wird, der sich dort selbst offenbart. Und dass wir ihn annehmen, wie er sich zeigt und nicht uns unsere eigenen Gedanken machen. Und deshalb halten wir den Sabbat, ihm zur Ehre.
Also Treue in der allerletzten Endzeit dokumentiert sich eben, ich glaube Gott, es gibt eine Auferstehung und ich glaube Gott,
so wie es
das
hier
der richtige Tag ist.
Das ist die Idee.
Ja, und auch ich glaube, dass Gott wirklich der Schöpfer ist. Denn der Sabbat ist der Gedenktag der Schöpfungshandlung. Und in der heutigen Zeit gibt es nicht mehr viele Christen, die glauben, dass die Schöpfung, so wie in Genesis 1 und 2 berichtet, wirklich stattgefunden hat. Wenn ich den Sabbat halte, vergehen gerade mal 7 Tage und dann weiß jeder von meinen Nachbarn, wenn ich irgendwo neu bin, das ist jemand, der hält den Sabbat. Für den Sabbat gibt es aber keine natürliche Erklärung. Während wir den Monatsrhythmus, den Jahresrhythmus und so weiter erklären können, aufgrund der Planetenbewegung oder der Gestirne, bei dem Sabbat, bei der 7-Tage-Woche, funktioniert das nicht. Die einzige Erklärung ist der Schöpfungsbericht. Wenn ich mich daran halte, mache ich klar, ich glaube, dass Gott wirklich der Schöpfer ist. Ich glaube, ich nehme die Bibel ernst, wo es viele nicht mehr tun. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch, ich glaube nicht nur in der Vergangenheit an eine Schöpfung, sondern auch vorausblickend, wenn Gott es einmal getan hat, warum nicht wieder? Da kommt eine Neuschöpfung, da kommt eine Auferstehung, da habe ich eine Hoffnung, dass Gott eines Tages das, was er damals vorhatte, vollenden wird. Eine vollkommene Schöpfung, auf die ich hinlebe, auf die ich mein Leben ausrichte.
Und der Sabbat ist ja auch ein Zeichen der Erlösung. Wenn wir jetzt nach 5. Mose, nach den 10 Geboten gehen, da wird dieser Aspekt ja auch betont. Und Jesus selbst hat den Sabbat ja gehalten, auch durch seinen Tod hat er praktisch noch den Sabbat gehalten, dadurch, dass er am Sabbat im Grab war. Also auch hier sehen wir, wie die ganze Symbolik darauf hingeht, Gott die Ehre zu geben als Schöpfer, Gott die Ehre zu geben für die Erlösung. Und darum erwartet Gott auch dann unsere Treue unsere Treue ihm gegenüber, indem wir dieses Gebot befolgen von ihm.
Also es geht um Treue, es geht auch um die Frage, wie funktioniert Erlösung und wer ist Gott schlussendlich?
Gerade auch das Bild mit dem Tod finde ich so listig von der Schlange. Denn sie vermittelt uns alle, wir können es aufschieben, die Entscheidung für Christus.
Richtig.
Solange wir es auch benötigen. Und dadurch kann es sein, dass wir tatsächlich unser Heil verlieren, einfach weil wir nicht heute schon entscheiden, eine bewusste Entscheidung für Christus eben zu nehmen, zu treffen.
Übrigens, da muss ich noch was einwerfen. Du hast vorhin gesagt, nur wir, die Zeugen Jehovas, glauben an die Sterblichkeit der Seele, dass man wirklich tot ist. Das ist ja auch richtig. Aber die Zeugen Jehovas verschieben eben den Zeitpunkt der Entscheidung durchaus auch in die Zeit nach dem Tod. Ich denke an eine lange Diskussion mit Zeugen Jehovas und da hatte ich schon eine Menge von. Und wir kamen darauf zu sprechen und sie erklären mir, ja, wenn man jetzt noch nicht glaubt, kann man ja dann, wenn dann Jesus gekommen ist und wir mit ihm gemeinsam auf dieser Erde leben werden und wir ihn dann sehen, kann man sich ja auch noch für ihn entscheiden.
Eine zweite Chance. Bekommen.
Genau. Und da habe ich ihnen gesagt, naja, wenn das so ist, warum mache ich mir dann jetzt Mühe und werde vielleicht um meines Glaubens willen noch verfolgt oder bin einfach unsicher und gehe da ein Risiko ein? Dann lebe ich doch, wie ich gerade möchte. Und am Ende entscheide ich mich noch, wenn ich ihn sehe und es sicher weiß. Das ist also ein Glaube, der nicht wirklich biblisch ist in dem Falle wieder. Und damit müssen wir auch sagen, haben wir als Adventisten ein Alleinstellungsmerkmal. Wir glauben alleine, dass die Seele unsterblich ist. Und wir glauben auch als einzige leider, dass man die Entscheidung in diesem Leben schon endgültig getroffen haben muss.
Es geht um Entscheidung. Wir sind jetzt nicht mehr zur Offenbarung Kapitel 18 gekommen, wo eben dieser laute Ruf geschildert wird und wo die Menschen ein letztes Mal aufgefordert werden, Babylon zu verlassen, um eben nicht an ihren Plagen auch teilzuhaben, weil eben dort falsche Lehren auch mit in Babylon drinnen stecken. Liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich möchte euch auch noch eine Frage stellen. Wie wollt ihr euch auf diese zwei Themen in der Endzeit, was passiert nach dem Tod, welcher Ruhetag ist der richtige, wie wollt ihr euch auf diese zwei Themen und die Auseinandersetzung dazu vorbereiten? Schreibt uns doch ein paar Kommentare in den Chat. Wir freuen uns, wenn wir etwas von euch lesen können. Lieber Heinz, darf ich dich bitten, dass du mit uns noch ein Gebet sprichst?
Unser treuer Gott, das bist du. Die Treue ist dein großes Merkmal. Du stehst zu den Dingen, die du sagst. Und wir alle tun gut daran, wenn wir das, was du sagst, auch so nehmen, wie du sagst und wie du es meinst. So bitten wir dich, Herr, aus der Gnade heraus, aus der du uns erwählt hast und uns in deine Nachfolge gebracht hast, uns zum Glauben an dich geführt hast, aus dieser Gnade heraus mögest du uns weiterführen und mögest uns Kraft geben, dass wir auch durch unser Leben bezeugen, Herr, dass wir dir vertrauen als dem, der das Leben gibt und am Ende auch wiedergibt in der Auferstehung und der sich uns in der Bibel offenbart und den wir auch so nehmen wollen, wie er sich offenbart. Und wenn es tatsächlich in unserem Leben, und das ist, womit wir rechnen, zu einer Zeit kommt, wo wir ein Zeugnis geben werden, das vielleicht nicht immer leicht ist und das uns vielleicht manchmal auch ängstlich finden wird, gib Herr die Kraft und den Mut, die Treue, die du uns unser ganzes Leben lang zeigst, dir auch zurückzugeben und vor aller Welt, Herr, dir treu zu sein und nicht abzuweichen von dem, was du gesagt hast. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.